Fleisch und Glashaus mit einer brandneuen Folge. Heute der letzte Teil unseres Europawahl-Specials mit der Bündniswahrer Sagenknecht.
BVB ist im Champions League Finale. Sie treten heute Abend an. Morgen kommt die Folge. Deswegen wissen wir noch nicht genau, ob sie gewonnen haben. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wir wissen es nicht. Aber was noch wichtiger ist, dass sie einen neuen geilen Hauptsponsor aus der Waffenindustrie an Bord haben.
Und was noch wichtiger ist, ist, dass die Gänse in Hamburg mal verstehen, dass langsam auch mal gut ist wieder.
Genau, und den Igeln ein bisschen Platz geben. All diese Informationen heute in einer brandneuen Folge Fliggedi und Gliggedi.
Werbefinanziert. Wir sind werbefinanziert. Fleisch und Glashaus, werbefinanziert. Der Panzer liebt Rheinmetall. Monsanto schützt vor Keimbefall. Die Milch der Müller-Molkerei stellt Schokodrinks fürs Volk bereit. Werbefinanziert. Wir sind werbefinanziert. Fleisch und Glashaus, werbefinanziert. Werbefinanziert, werbefinanziert. Die Wurst vom Tönnies Schlachtbetrieb ist in der ganzen Stadt beliebt. Der Automat von Novoline bringt Spielespaß für Groß und Klein. Werbefinanziert, wir sind werbefinanziert. Fleisch und Glas aus werbefinanziert. Werbefinanziert, werbefinanziert.
Herzlich willkommen zum ersten werbefinanzierten Podcast der Welt, Fleisch und Glashaus.
Ja, genau. Diese Woche ist es ja durch die Medien geflimmert und es war zu lesen, dass BVB mit Rheinmetall einen Werbedeal abgeschlossen hat, große deutsche Waffenschmiede. Aber nicht nur mit dem BVB hat Rheinmetall einen Werbedeal abgeschlossen, sondern auch mit uns. Hier sind sie jetzt auch bei Fleisch und Glashaus als Sponsor mit an Bord. Herzlich willkommen in der Fleischer und Lasers-Familie, Rheinmetall.
Gesellt sich zu so namhaften Sponsoren wie Clemens Tönnies, der auch Werbung macht. Das ist auch gar, es ist sowohl der Tönnies Schlachtbetrieb als auch für Clemens Tönnies an sich machen wir Werbung
ja,
für
als
ihn.
Privatperson.
Ihn als Person.
Aber vielleicht könntest du da, weil da gab es ja ein paar Missverständnisse, sage ich mal, über die letzten Folgen, wo wir jetzt noch nicht von Tönnies gesponsert waren und du ja auch teilweise so ein bisschen so eine Veganer-Position vertreten hast. Möchtest du da vielleicht nochmal irgendwas gerade rücken, jetzt, wo wir da die Bezahlung bekommen?
Ja, also man sollte seine Ernährung komplett auf Schweinefleisch umstellen.
Und würdest du sagen, eher so ökologischer Anbau oder
effizient?
Effizient, ne? Kosteneffizient.
Kosteneffizient.
Gewinnorientiert.
Genau. Also ich würde da sowohl was die Tiere als auch was die Mitarbeitenden angeht, gucken, dass man da nicht zu viel ausgibt, zu viel Geld ausgibt, zu viel Aufwand betreibt. Das muss ja effizient gehalten sein, möglichst viel produzieren für möglichst kleinen Aufwand. Und dann wird es am Ende alles gut werden. Das weiß ja auch, wissen ja auch so Leute wie Christian Lindner und so zum Beispiel. An denen habe ich mir da ein Vorbild genommen.
Ja, und als kleine Sidequest haben wir mitgenommen, dass wir Clemens Tönnies wieder zurück in den Aufsichtsrat von Schalke buxieren werden. Da ist er ja auf ganz eklige Art und Weise, ist er da weg rausgeekelt worden förmlich.
Nachdem er den anderen rausgeekelt hat. Wie hieß er nochmal? Der Zigarren?
Assauer hat er vor vielen Jahren rausgeekelt. Später hatte er dann so einen kleinen Rassismusskandal und dann musste er die Sachen packen.
Und er ist ja auch Großwildjagd, ist ja auch ein schönes Hobby von ihm.
Er ist ja jetzt, wir hatten ja angesprochen, der Präsident von Botswana, der Deutschland die ganzen Elefanten schenken wollte, ja. Der ist jetzt tatsächlich auf Staatsbesuch in Deutschland. Wir werden schauen, was passiert. Er wird sich mit Olaf Scholz zusammensetzen, ob das Elefantenthema nochmal aufkommt oder nicht, ob wir tatsächlich die Elefanten ansiedeln. Wir werden es sehen.
Ist so ein Krisengespräch oder...
Naja, ich weiß nicht genau. Es ist auf jeden Fall ein Staatsbesuch, hatte ich gesehen, dass er einen Staatsbesuch angekündigt hatte. Und in dem Rahmen war dann auch in der Berichterstattung nochmal Bezug genommen worden auf diese Forderung des Präsidenten.
Ja.
Wir werden sehen. Er hatte auch einen Brief geschrieben, gemeinsam unterschrieben mit zwei anderen afrikanischen Präsidenten, unter anderem den von Namibia, glaube ich. Und Olaf Scholz hatte den einfach ignoriert, einfach nicht drauf geantwortet. Also... Da gibt es Klärungsbedarf mit der botswanischen Regierung.
Und da ging es auch darum, dass Deutschland die Einfuhr von Großwildjagdtrophäen verbieten will oder wollte.
Ja, ich glaube, das ist schon auch da der Punkt gewesen. Ja. Und sie wurden da halt nicht mit an Tisch geholt, ne, bei dieser Entscheidung. Das ist, was ihnen vor allem stört. Und Clemens Tönnies,
Auch nicht wahrscheinlich, wurde er auch mal wieder nicht gefragt.
nicht gefragt worden, genau. Und er ist nun wirklich einer, der da vom Fach ist, was das angeht.
Vielleicht wollte er gerade dieses Jahr oder in Zukunft auch noch mal ein paar Babyelefanten schießen und die dann natürlich auch gerne nach Deutschland transferieren, um die irgendwie ausgestopft in seinem Wohnzimmer stehen zu haben. Jetzt muss er vielleicht seinen Bruder ausbuddeln und den ausstopfen.
So, das wäre auch schön zu sehen. Also das würde er im Zweifel, glaube ich, auch machen. Aber den hat er dann zumindest nicht selber gejagt. Das ist der Nachteil.
Wer weiß, da würde ich jetzt mal eine Verschwörungstheorie aufmachen,
Ja.
was ja eh, also sein Bruder ist ja auch in dem Clemens Schlachtbetrieb,
Sein Vorgänger quasi,
sein
ne?
Vorgänger und auch sein Vorgänger bei Schalke 04 und der ist dann verstorben, ich glaube Mitte der 90er
Assauer auch tot mittlerweile, also es gibt da gewisse Muster zu erkennen,
ja,
Clemens.
und es gibt da ja auch die bekannte Geschichte, dass Clemens Tönnies da auch in Interviews, als er über seinen verstorbenen Bruder gesprochen hat, nie vergessen hat zu erwähnen, dass er trotz seiner schweren Krankheit im Krankenbett noch ein beachtlich irrigiertes Glied aufzuweisen hatte.
Das hat Clemens Tönnies erzählt.
Ja, kennst du das nicht?
Oh, ich weiß nur noch, dass Clemens Tönnies wohl von seinem Bruder mitgegeben bekommen hat, dass er ja auf den FC Schalke aufpassen soll.
Genau.
Und ja, also wirklich eine prunkvolle Persönlichkeit. Was diese Elefantenthematik für mich noch dringender macht, ist, dass ich jetzt ja hier wahrnehme, der Sommer kommt, es wird wärmer und die Gänse nehmen Überhand. Die Gänse nehmen Überhand in Hamburg an der Alster. Es ist unfassbar, wenn man hier diese kleine Wiese sieht, wenn du Richtung Mundsburger Brücke läufst, ist ja so ein kleines Rasenstück, was jetzt schon komplett leergegrast ist und wo tausende Gänse sind. Tausende Gänse. Haubentaucher sieht man kaum noch, Enten siehst du kaum, Schwäne vereinzelt noch. Die können sich, glaube ich, durchsetzen, weil sie ein bisschen größer sind. Aber die Gans übernimmt. Und ich glaube, selbst wenn wir hier die 20.000 Elefanten in Hamburg ansiedeln würden, sie würden nicht lange überleben, weil die Gans ihnen den Platz streitig macht. Meine These.
Ja, und ist es die Graugans komplett oder hat man auch die Kanadagans zwischendrin?
Ich bin nicht der ganz große Gansexperte, aber ich würde mit einiger Sicherheit behaupten, es handelt sich um die Graugans. Und die Graugans, ich mag sie ja gerne, sie ist sympathisch und ich bin ja eigentlich mit jedem Tier per Du, könnte man jetzt mal salopp sagen. Aber
Ich habe da ja immer noch diese gewisse Distanz.
du hast, genau, bei dir ist es häufig immer noch so ein bisschen distanziert. Aber die Graugans hat den Nachteil, dass jede einzelne exakt gleich aussieht. Es ist einfach ein Copy-Paste-Konzept, was sie fahren. Da fehlt es ein bisschen an Vielfalt.
Aber das sind doch Gänse, genau. Also, ich meine, die Schneegans sieht ja anders aus. Ich gucke gerade zum Einschlafen oder vorm Einschlafen immer Der Planet auf Netflix und da ist gerade, gestern war ich beim Kapitel der Schneegans
Ja.
und die sieht natürlich anders aus als die Graugans. Sie ist weiß, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Ich glaube, sie hat einen schwarzen Kopf und die sehen halt auch alle gleich aus, ne? Und die Kanadagans, die sieht so ein bisschen, ist auch eher so hellbraun und hat dann so einen schwarzen Kopf mit so weißen Streifen, habe ich auch teilweise schon in Hamburg gesehen. In Düsseldorf ist sie zum Beispiel sehr
Und
verbreitet.
könnte sich eine Kanadagans mit einer Schneegans fortpflanzen?
Das weiß ich nicht.
Ansonsten würde ich eine Initiative starten in Hamburg, künstliche Befruchtung, dass man mehr so Mischlingsgänse hat, um da ein bisschen Vielfalt reinzukriegen.
Oder generell gemischt, also dass man mal eine Graugans, mal eine Schneegans, mal eine Kanadagans.
Aber es scheint hier wirklich das ideale Habitat für die Graugans zu sein, weil sie pflanzt sich fort wie nichts Gutes. Und wenn wir schon bei der heimischen Fauna sind, habe ich mich mit dem Igelthema nochmal befasst. Und zwar gibt es das Igelkomitee in Hamburg. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen ums Igelkomitee. Wenn da Leute sind, die zuhören vom Igelkomitee, dann korrigiert mich gerne. Aber mein Eindruck ist, es ist nicht gut bestellt. Auf der Webseite sind noch Newsartikel von 2011 verlinkt. Also es wirkt alles relativ outdated. Wenn man sich die Kommentare beziehungsweise die Bewertung bei Google anschaut, sind wir noch bei 4,5 Sternen oder so, im Durchschnitt gut. Zuletzt gab es aber auch einige Bewertungen, die sagen, hey, ein Stern, ich habe niemanden erreicht, ich habe die Notrufnummer angerufen, ich habe hier einen verletzten Igel gefunden, keiner rangegangen. Ja, also schwer zu sagen, ist natürlich ein Ehrenamt. Ich könnte jetzt selber sagen, ich steige ein und kümmere mich um die Igel. Hab aber wahrscheinlich die Zeit nicht dafür. Aber wenn ihr Zeit habt, ins Igel-Komitee einzusteigen, dann meldet euch da mal und supportet ein bisschen.
Also du möchtest dir die Zeit nicht nehmen. Du hast ja im Endeffekt genauso viel Zeit wie jeder andere Mensch auch.
Naja, als Rentner hat man mehr Zeit. Ne? Als Berufstätiger zum Beispiel, wenn jetzt tagsüber am Dienstag 14 Uhr der schwer verletzte Igel Versorgung braucht, dann
Könntest du ja sagen,
muss ich
ich
gucken, dass
gehe auf
ich.
Sozialhilfe.
Ich könnte sagen, ich gehe auf Sozialhilfe. Das stimmt.
Oder
Das, die
auf
Alternative wär's.
Obdachlos.
Ja, genau. Aber wäre ich dann in der Lage, mich um den Igel zu kümmern? Oder würde ich dann nicht eher, ja, vielleicht auch andere Prioritäten? Das ist eine Frage der Priorität. Du hast recht, ich könnte.
Teilzeit. Außerdem könntest du ja auch dir bei deinem Arbeitgeber eine Teilzeit raushandeln und dann sagen, du gehst
Ich
auf
gehe auf den Igel.
Igel-Komitee.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich gibt es zu viele wie mich, die den Igel nicht als Priorität sehen. Leider Gottes. Ich habe dieses Jahr auch noch keine Igel in Hamburg gesehen. Berichterstattung war im April, als es dann nochmal kalt wurde, wo sie sagten, hey, die Igel sind zu früh rausgekommen. Jetzt gibt es nochmal Bodenfrost. Es ist nicht gut um sie bestellt. Wenn ihr sie seht, gebt ihnen ein bisschen Futter, damit sie es in die warme Jahreszeit überhaupt reinschaffen. Also ich mache mir Sorgen um unseren Hamburger Igel.
Ja, ich habe das nur angemerkt, weil ich bin ja immer so für die Ehrlichkeit in der Sprache, weißt du? Und wenn man sagt, man sagt so gerne, eigentlich ist das mit Mann sagt so gerne, ist es ein ähnlicher Fall, weil
Ja.
wenn du sagst, Mann sagt so gerne, dann ist es oft ein verstecktes Ich. Wenn du sagst, Mann hat ja keine Zeit dafür, dann meint man eigentlich damit, ich habe ja keine Zeit dafür. Und wenn man sagt, ich habe keine Zeit dafür, meint man eigentlich, ich möchte mir die Zeit dafür nicht nehmen.
Ja, das stimmt. Aber das hatte ich auch schon so ein bisschen halb ironisch eingepreist, als ich das gesagt habe. Wenn ich sage, ich habe keine Zeit dafür, da schwingt ja schon mit, dass ich da. Eine gewisse Arroganz schwingt damit, dass sich andere drum kümmern müssen und ich nicht, ne?
Ja, das sollte jetzt auch nicht als Kritik gemeint werden an deiner
Doch,
Aussage.
zu Recht,
Ja.
kritisiert.
Also, rechtfertige dich doch mal, warum du dich nicht mit dem Igel mehr auseinandersetzt. Ist er dir Igel scheißegal? Du sagst so quasi dein Leben schön und gut, dein Geld, was du verdienst, dein Spaß, deine Freizeit. Es geht einfach vor diesen liebenswerten, stacheligen kleinen Freunden, die wir haben.
Naja, aber es ist ja auch so ein bisschen ähnlich, wie wenn du einen Journalisten kritisierst, dass er kritisch über die Politik berichtet und sagst, ja, dann geh doch selbst in die Politik. Ne, es wird ja, so wird ja auch teilweise argumentiert, dann mach's doch selber. Aber es braucht auch den Journalismus, es braucht auch diejenigen, die aus Bird's Eye View quasi auf das Thema schauen und dann eben über so Massenkanäle wie Fleischer und Glashaus dann auf die Probleme hinweisen. Und so
Ja,
einer bin ich dann wiederum.
das ist halt das Gute bei uns, dass wir auch im Gegensatz zu anderen Journalisten, die dann sagen, ja gut, ich berichte halt darüber, da ist halt immer das Totschlagargument, na gut, aber Fleischer und Glashaus berichtet ja auch über die relevanten Themen. So, warum, wieso schreibst du für den Spiegel, wieso schreibst du für den Stern, wieso arbeitest du für die Tagesschau? Die Leute hören sich doch eigentlich eh Fleischer und Glashaus an. Und haben da die relevanten Themen. So, das ist bei uns noch der große Vorteil, dass wir ja wirklich ein relevantes Medium sind, im Gegensatz zu anderen Medienhäusern.
Ja.
Medienhaus. Würdest du Fleischer und Glashaus als Medienhaus bezeichnen?
Einer der großen Verlage, könnte man sagen.
Hast du denn mitbekommen, was gerade so in der YouTuber-Szene vor sich geht?
Am Rande, aber ich bin nicht so richtig tief eingestiegen.
Ja, also es gibt eine bekannte Influencerin und Streamerin Annie the Duck. Das war mir ehrlich gesagt vorher auch kein Begriff. Dir schon, dir war sie irgendwie schon mal begegnet, ne?
Der
Aber
Name sagt mir was, aber ich habe mir nie Content angeschaut.
ja, die ist so Cosplayerin. Das heißt, sie verkleidet sich. Ist jetzt ganz plump gesagt, ich weiß gar nicht, wie man Cosplayer sind. Einfach Leute, die sich verkleiden dann irgendwie als Ritter oder Elfen oder so. Hauptsächlich, ich hoffe, das war
Stimmt,
jetzt
ja.
nicht
Und die gehen dann auf
despektierlich.
so Conventions. Häufig ist es auch mit so einem Anime-Manga-Touch und so weiter verbunden, oder?
Ja, würde ich auch, ist auch mein Eindruck. Und die hat also Content gemacht. Und eine befreundete Streamerin von ihr, beziehungsweise ehemalige befreundete Streamerin, hatte gestreamt und dann hat jemand so eine 2,50 € Donation reingepackt in ihren Stream und geschrieben, wann kommt mal wieder was mit Annie the Duck? Und dann ist sie so ein bisschen ausgerastet, könnte man sagen, und hat gesagt, nie wieder kommt was mit Annie the Duck, frag mich mehr, nicht mehr nach ihr, wenn sie ist so eine schlimme Person, wenn ich erstmal auspacke. Deswegen gibt es jetzt auch das Meme 2,50 €, was so das, was für 2,50 € alles ausgelöst hat und so. Und weil nämlich auf diesen kleinen Ausraster kam dann eine weitere Streamerin, hat sich zu Wort gemeldet, Reefed.
Schöne Grüße an Reefed.
Schöne Grüße nach Madeira. Sie hat dann nämlich ein bisschen ausgepackt über Annie the Duck und erzählt, was sie alles gemacht hat. Die waren nämlich ein Paar, Reefed und Annie the Duck. Und das beschreibt Reefed jetzt als die schlimmste Zeit in ihrem Leben. Da kam es wohl zu Bodyshaming. Und Annie the Duck hat ihre Katzen gequält und so weiter. Gequält ist jetzt ein großes Wort, aber das wird auf jeden Fall als Tierquälerei bezeichnet.
Hat Annie the Duck sich denn geäußert? Hat sie ein Statement abgegeben?
Annie the Duck hat ein langes Statement gemacht. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde lang hat sie sich gerechtfertigt für alles und sich auch entschuldigt für einige Sachen. Es kam aber nicht so gut an in den Reaktionen. Also, sie hat da viel Hate für kassiert und es wurde ihr dann auch unterstellt, sie habe da sich ja nur geäußert, weil dann auch Sponsoring-Partner von ihr ein Statement quasi verlangt haben. Samsung und Sony waren das. Und was ein ganz lustiger Side-Fact war, sie hatte jetzt gerade, bevor dieser Skandal ausgebrochen ist, hat sie eine Synchronsprecherrolle gehabt im Garfield-Film und während parallel dazu wird ihr Tierquälerei vorgeworfen an Katzen.
Ah, krass.
Ja.
Garfield ist auch eine Katze, ne?
Garfield ist auch eine Katze.
Auch schlecht für die Publicity des Films.
Genau, deswegen hat sie sich geäußert. Und dann im Nachklang kam dann noch ein weiterer Shitstorm auf ihr Statement. Daraufhin hat sie sich dann noch einmal bei Twitter gemeldet und gesagt, sie macht jetzt erstmal eine Pause. Dann parallel dazu schon gestartet, kam ein weiterer Skandal auf mit Simon Unge, ist ja einer der bekanntesten YouTuber Unge und lebt auch auf Madeira. Und er hatte sich zuerst einen langen Tweet hat er gemacht und gesagt, hier meine Ex-Freundin tut sich gerade zusammen mit zwei anderen Frauen irgendwie aus meinem Umfeld und die wollen ganz groß auspacken gegen mich, aber hat dann auch ganz langen Text geschrieben, es war alles nichts hier und da hat es quasi vorweggenommen einmal schon mal und dann hat sich aber auch seine Ex-Freundin Rachel hat ein längeres Statement gemacht und gesagt, hier Simon Unge, ich weiß, eigentlich wollte ich mich gar nicht unbedingt melden, aber jetzt, wo du diesen Tweet gemacht hast, muss ich ja quasi. Und dann hat sie auch erzählt, Simon Unge und ihre Katze Tiger, er hat sie so schlecht behandelt.
Genau die gleiche Story.
Es ist ein bisschen eine andere
Da
Story.
würdest du sagen, im Vergleich zu Prinz Markus von Sachsen-Anhalt, der den Fußball gegen die Schildkröte getreten hat, schlimmer oder weniger schlimm?
Naja, weil da ist ein bisschen Aussage gegen Aussage, ne, bei Unge und seiner
Es gibt
Ex-Freundin.
keine Beweise.
Es gibt keine Beweise. Grundsätzlich würde ich, ja, ist wahrscheinlich Prinz Markus von Anhalt, ja, weiß ich, er hat, Unge soll in Wutanfallen einen Koffer auf die Katze geworfen haben.
Na, das ist scheiße, darfst du nicht
Und
machen.
Prinz Markus von Anhalt hat einen Fußball gegen seine Schildkröte geschossen. Also, ja.
Koffer ist schlimmer.
Koffer ist schlimmer, ja. Und Prinz Markus von Anhalt hat aber ja auch noch so einen kleinen Mini-Zoo da, wo er so Äffchen im Käfig hat und so. Also,
Ja, aber er ist sonst ein ganz sympathischer Kerl. Zumindest. Sonst ist er zumindest ganz
Ja,
sympathisch.
das stimmt.
Ne?
Ja.
Schöne Grüße an Prinz Markus.
Ja, deswegen, es ist gerade irgendwie so der Trend im Internet, ne? Das ist so richtig, ist ja schon seit Jahren so, dass es so immer stundenlange Videos übereinander gibt, wo Leute ihre Details auspacken aus dem Privatleben und das alles in die Öffentlichkeit ziehen und sich da gegenseitig anschwärzen im Internet. Aber gerade hat dieser YouTube-Beef irgendwie eine Hochzeit.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass das so ein Trend ist. Es gibt auch viele YouTuber, deren einziger Content besteht daraus, andere anzuschwärzen. Das ist so eine Snitch-Kultur ein bisschen. Das ist so eine Form von Parasitismus.
Ja.
Ja, aber solange es die neutrale Zuschauerschaft zu Hause unterhält,
Und solange die damit ja auch dann ihr Geld
die
verdienen.
verdienen ja auch alle Kohle damit, ist ja schön und gut.
Und vielleicht hat es dann ja auch als Effekt so, dass ein paar Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, irgendwie merken, dass sie nur weil sie berühmt sind, die Leute in ihrem Umfeld mehr wertschätzen müssen und besser behandeln können, sich nicht alles erlauben können, ein bisschen mehr Mitgefühl haben.
Ja, mag sein.
Ich habe jetzt hier mal ein Screenshot mitgebracht, weil in dem großen Statement von Rachel, der Ex-Freundin von Unge, kam, wie gesagt, Tierquälerei, er hat sie schlecht behandelt. Und eine spezielle Situation habe ich hier rausgepickt, die aus einem WhatsApp-Verlauf hier erkenntlich wird. Und da wollte ich mal deine Meinung hören.
Das wurde geleakt, oder was? Der
Das,
WhatsApp-Verlauf?
ja, diese Rachel hat immer in ihrem Video verschiedene Gesprächsverläufe, um das zu untermauern, was sie sagt.
Finde ich ehrlich gesagt auch ein absolutes Unding. Ist ja auch so eine Flair-Attitüde. Solange du damit keine Schwerstverbrechen nachweist, ne, dann gehört das auch nicht an die Öffentlichkeit, dann gibt es an die Bullen. Aber wenn du damit nicht das wirklich richtig ekelhafte Schwerstverbrechen nachweist, dann leak keine privaten Chatverläufe. Das ist einfach Privatsphäre. Digi, hör auf damit. So.
Ja, und jetzt werde ich mal hier, kannst du ja dann im Nachhinein bewerten, ob das legitim ist, das in die Öffentlichkeit zu ziehen, auch von meiner Seite aus jetzt
Ja, hau
hier.
raus.
Also, Rachel schreibt Simon Unge: Junge, hast du meine Socken in dieses Loch gestopft, wo dieser Gulligeruch rauskommt? Bist du eigentlich komplett hohl? Nimm da deine eigenen Socken für. Unge reagiert: Ich wollte nur wissen, ob es dann aufhört. Sind auch eh dreckig gewesen und müssen gewaschen werden. Wie du so richtig unfreundlich schreibst, schade.
Ja, okay, ich revidiere, das ist schon heftig. Das ist schon strafrechtlich relevant und sowas muss dann auch zum Selbstschutz muss man sowas dann veröffentlichen, ne? Klar, weil das geht schon unter die Gürtellinie.
Also wir wissen nicht genau, um welches Loch es sich handelt, aber da scheint in der gemeinsamen Wohnung oder irgendwo im Umfeld ein Loch gewesen zu
Auch
sein.
Madeira, ne? Wahrscheinlich
Auch
porös. Bisschen Wände porös geworden, weil irgendwie am Meer salzige Luft und so weiter, Wände porös geworden. Dringend
ja,
mein Tipp.
die haben ja in so einem Container gewohnt, weil Simon Unge hat ja, ist ja auch der Running Gag, dass Simon Unge halb Madeira gehört, weil er da so viele Immobilien hat. Und der hat sich da so einen Bauernhof aufgebaut. Man kennt es natürlich aus dem, als Kai Pflaume mal Simon Unge besucht hat, einen Tag mit Simon Unge verbracht hat.
Ja.
Da kennt man die Situation. Da ist sogar Rachel hinter der Kamera, taucht sie sogar auf. Und da haben sie in diesem Container gewohnt und ich glaube, da hat es sich zugetragen. Da war auch das ganze Drama mit dem Kater Tiger.
Ach du Schande. Ja, es brodelt auf Madeira, muss man sagen. Als wäre es eine vulkanische Insel. Ist es eine vulkanische Insel? Vielleicht.
Kann schon sein, man sagt ja das Hawaii Europas.
Ja, also dann braucht man sich nicht wundern, dass es brodelt da, ne?
Und was findest du jetzt moralisch verwerflicher, dass Unge also nach Madeira zieht und dann kaum Steuern zahlen muss, obwohl er mit deutschem Publikum reich geworden ist und weiter reich wird, oder dass er die Sorgen seiner Freundin genutzt hat, um das Loch zu stopfen, aus dem der Gulligeruch rauskommt?
Ja, das Loch stopfen ist schon die heftigere Nummer. Das ist schon die
Aber die
heftigere
Socken
Nummer.
müssen eh gewaschen werden.
Ja, aber man hätte vorher fragen können. Man hätte ja
Oder
fragen
seine
können.
eigenen Socken.
Ja.
Und
Und dann auch noch so schnippisch zu reagieren von Unge.
würdest du sagen, er ist, wie Rachel ihm vorwirft, komplett hohl?
Klingt so. Das klingt ja wirklich danach. Ja, ein bisschen selbstexposed, weil sie ist die Einzige, die da wirklich beleidigt in der Konversation, ne?
Ja. Sagt er ja auch. Schade.
Ja, krass, ey. Aber würdest du, ist Madeira, ist Portugal eine Steueroase? Ist so, ne? Meinst du?
Darum ziehen die da ja hin.
Naja, man
Und
wohnt auch
wegen des
schön in der
Wetters
Sonne und
ist
so
es
weiter.
eine schöne Insel,
Ist
ja.
eine schöne Insel. Also,
Aber es ist schon.
scheinbar zahlen wir noch weniger Steuern. Ja, wegen diese 2,50 €
Donation.
Donation und dann die Nachricht mitschicken. Finde ich ein gutes Konzept. Wir hatten ja auch vor geraumer Zeit mal den Vorschlag erarbeitet, dass Messenger-Konversation künftig nur noch über PayPal stattfinden soll.
Stimmt.
Und statt WhatsApp-Nachrichten schickst du einfach deinem Kollegen Cent rüber und haust deine Nachricht in den Betreff rein. Und dann geht das so hin und her. Da schickt man sich immer einen Cent hin und her. Und wenn du halt eine wichtige Nachricht hast, schickst du mal 10 Cent. Oder wenn es richtig urgent ist und muss sofort behandelt werden, schickst du einen Euro. Und dann sieht der andere aufploppen, oha, ich habe einen Euro bekommen. Und dann öffnest du direkt und du kannst direkt quasi der Nachricht eine Relevanz geben, ein Ranking, eine Dringlichkeit. Und das kann auch jeder auf seinem eigenen finanziellen Level machen. Wenn du zum Beispiel einen Kumpel hast, der wohnt in Monaco, seine Eltern sind, ist der, dein Vater ist Fürst Albert, so, der schickt dir natürlich dann immer 10.000 Euro für eine Stani-Nachricht, du schickst einen Cent zurück. Das sorgt auch automatisch für ein bisschen soziale Umverteilung.
Und das macht die Kommunikation auch ehrlich. So, man macht sich da ehrlich in dem Sinne, dass man die Kommunikation kommerzialisiert. Man lässt wirklich den Kapitalismus komplett durch. Man sagt hier, wir leben nun mal in der kapitalistischen Welt. Wenn eine reiche Person etwas sagt, ihre Stimme ist auf immer lauter und hat immer mehr Gewicht. Und das spiegelt sich jetzt auch in der privaten Kommunikation wieder durch dieses System.
Total. Und wir werden endlich dieser Gratis-Mentalität Herr. Das ist ja so ein Thema, was Christian Lindner immer groß angeprangert hat. Und als dieses 9-Euro-Ticket kam, war er ja dann auf die Barrikaden gegangen und sagt, wir wollen hier keine Gratis-Mentalität schüren bei den
Ja.
Deutschen. Man muss ja wissen, was es wert ist. So. Und so eine Nachricht, so eine Textnachricht, das hat auch schon einen Wert. Ne? Da muss man auch vorher vielleicht zwei, dreimal überlegen, was man abschickt. So, dann wird das auch nicht so inflationär, 5 Minuten Sprachnachrichten, die keine Aussage haben. Das wird alles zurückfahren.
Oder TikTok-Links verschicken. Dann hat man halt nur die re wirklich relevanten Videos und überlegt sich, oh, ist mir das Investment wirklich wert, den Clip hier zu teilen?
Hat nur Vorteile. Aber es braucht natürlich Leute, die dabei sind und das umsetzen. Also gerne, gerne da First Mover sein. Wir hatten ja eben über Pedalos kurz. Off-Camera hatten wir schon mal über die Pedalos geredet, ne? Als Fortbewegungsmittel. Ich bin jetzt bei YouTube oder viele werden das bei YouTube sehen. Es ist ja so ein Hype-Ding, dass die Leute so Travel-Content machen. Sie sind auf der Welt unterwegs. Jetzt gibt es so einen Dude, Radreise Unlimited oder so heißt sein Kanal, der im Moment ziemlich groß wird. So ein Werder Bremen-Fan,
Der in Afghanistan war.
der jetzt gerade ist, glaube ich, der ist aktuell noch in Afghanistan und macht da regelmäßigen Content. Und mein Konzept ist auch, ich gehe unter die Travel-YouTuber, aber Weltreise mit Pedalos. Mache ich.
Langfristig.
Was meinst du, wie lange braucht man? Muss man schon 2, 3 Monate muss man einplanen, ne?
Ist man viel schneller, als wenn man läuft?
Nee, man ist ein Ticken langsamer, würde ich sagen.
Ja.
Also, wenn man, ich würde sagen, man ist vielleicht ein bisschen schneller, als wenn man geht. Gehen ist so ein strammer Schritt, sind 5 km/h. Ich würde sagen, Pedalo, Highspeed sind vielleicht 7.
Aber ist vielleicht auch ein bisschen anstrengender mit dem Pedalo als
Aber dafür hat
gehen.
man eine krasse Balance irgendwann.
Wollen wir mal gucken, was ist denn, wenn man jetzt Google Maps mal komplett hier Fußweg nach an die komplette Ostküste von China.
Lass uns raten.
Wie lange braucht man zu Fuß nach Shanghai?
Ich würde sagen, es sind 15.000 Kilometer. Wenn man 5 Kilometer die Stunde ist, dann braucht man 5.000, nee, 15, 3.000 Stunden. Das sind 120 Tage, wäre mein Tipp.
120. Ich sage 90. Die Pausen in der Nacht und so, die sind nicht einbezogen.
Ja,
Darum
logisch.
muss man das verdoppeln wahrscheinlich ungefähr. Also du sagst 120, ich sage 90 Tage nach Shanghai. Directions, Fußweg. 131 Tage und 22 Stunden.
Siehst du mal.
Und hier sagt er, irgendwo will er auch mit der Fähre fahren, aber das ist, wo will er die Fähre nehmen?
Fast schon Cheating.
Also man geht komplett durch Polen, man geht durch die Ukraine. Dann, was ist das hier? Georgien? Oh ne, das ist Russland. Dann durch Russland. Es wird schon
Auch schwierig, die Grenze zu Fuß im Moment zu machen, ne?
wird schwer. Dann durch Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan nimmt man sich nicht mit. Dann durch Afghanistan. Es wird eine Herausforderung mit den ganzen Visa. Pakistan, Indien, Laos. Oh, das ist eine schöne Strecke. Ist eine schöne Strecke, die man da macht. Kann man mal machen,
Ja.
würde ich sagen. Aber da braucht man wahrscheinlich, wird man, wenn man 130 Tage, wenn er das schon ansetzt, wird man wahrscheinlich ein Jahr Jahr veranschlagen müssen.
Ja, noch länger. Wir müssen überlegen, 130 Tage, wenn du 8 Stunden am Tag gehst, dann bist du beim Drittel. 130 mal 3 wären schon 390. Und dann müsstest du schon jeden Tag 8 Stunden zu Fuß in die richtige Richtung laufen. Dass selbst das wirst du nicht in der Lage sein, 390 Tage durchzuziehen.
Weiß ich nicht. Was würde dich daran hindern?
Erholung, soziale Konversation, Nahrungsaufnahme.
Y-Food. Sponsoring.
Ja, die sind bei uns ja noch nicht mit drin, obwohl sie zu Nestle gehören mittlerweile, oder? Ist nicht Nestle da eingestiegen? Habe ich mal gehört, vielleicht verbreite ich auch Fake News.
Ja, aber das ist auch gut.
Auch
Fake
gut,
News.
ne?
Irgendein Fake News. Axel Springer könnten wir auch noch als Sponsor
Stimmt.
ins Boot holen.
Ja.
Fake News, auch Axel Springer einfach so als Fake News bezeichnen. Das ist nochmal ein
Ja.
bisschen
Fox News
eine andere
vielleicht.
Qualität. Also eine andere. Würde ich jetzt nicht unbedingt als Fake News bezeichnen.
Vereinzelt, ne, aber nicht pauschalisieren kann man da nicht machen.
Ja, aber ist es so bei den Fake, also die Frame halt auf sehr fragwürdige Art und Weise, aber der Fake News kann man ihnen jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt unterstellen, oder?
Fällt mir gerade kein Beispiel ein.
Da sind eher so diese
Ja,
Boulevardmagazine.
so die aktuelle und so, also diese Drecksblätter, sagt Günther ja auch dazu.
Ja.
Habe ich nämlich gerade einen Beitrag bei YouTube von einem öffentlich-rechtlichen Kanal über den Staranwalt Christian Scherz,
Ja.
der ja auch bei Böhmermann persifliert wird und
Der
der.
auch Böhmermann vertritt teilweise.
Meinst du, er vertritt Böhmermann
Ja, er
auch?
hat Böhmermann vertreten
Okay,
schon.
dann bei dem Erdogan-Ding wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, ja, also ich habe das Gefühl, dieser Christian Scherz ist von jedem Prominenten,
Und
also.
er macht aber immer sein Fachgebiet sind offensichtlich diese so Medien
Berichterstattung unterbinden.
Berichterstattung unterbinden oder Richtigstellung zu machen und so, ne? Und das ist ganz interessant, weil er wird interviewt, dann haben sie Günther ja auch dabei, der sagt hier ohne Christian Scherz wäre mein komplettes Privatleben öffentlich und das will ich nicht. Dann ist da der Chefredakteur von der Zeit, glaube ich. Der sagt, ja, zwiegespalten auf der einen Seite, jedes Interview muss heutzutage freigegeben werden und dadurch geht das alles durch einen Filter und man kriegt nicht mehr echte, authentische Einblicke, sondern es ist alles quasi so, dann dadurch oder wird dann schnell zu so vorgefilterten Werbebotschaften. Und es ist ganz interessant, guckt es euch gerne an, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Günther Jauch, genau. Er sagt Drecksblätter zu
Drecksblätter.
der aktuellen zum Beispiel und so, weil die ja immer über ihn berichten.
Ja.
Günther ja auch in Lebensgefahr und solche Geschichten, obwohl das jetzt überhaupt nicht stimmt.
Ja, also es ist auch gar nicht unbedingt sein Privatleben, was in der Öffentlichkeit ist, sondern irgendwelche ausgedachten Stories.
Ja, genau.
Ja, Christian Scherz ist von Böhmermann über Till Lindemann. Ich glaube damals Jesus, als er diesen Skandal hatte, diesen MeToo-Skandal. Und
Ja.
das ist alles Christian Scherz, hat da die Abmahnungen und Androhungen der Abmahnungen rausgeschickt.
Wir verlinken euch den Beitrag in den Shownotes.
Sofern uns keine Abmahnung vorher reinflattert.
Ja, stimmt. Stimmt. Ich habe noch eine exklusive Weltpremiere. Fleischer und Glashaus Weltpremiere. Eine Sache, die in dieser Form noch nie irgendwo anders, außer in der heutigen Folge Fleischer und Glashaus, so präsentiert wurde. Und zwar ist es ein Satz, der so noch nie gesagt wurde. Und der Satz geht so: Oblaten sind mir zu geschmacksintensiv.
Ja.
Erstmalig gehört und wahrscheinlich auch letztmalig heute bei Fleischer und Glashaus.
Vielleicht, wenn man so eine Entzuckerung gemacht hat. Ich habe mal gehört, dass wenn man so eine Woche oder 2 Wochen auf Zucker komplett verzichtet, dass dann die Geschmacksnerven so ganz intensiver zurückkommen quasi. Dass, wenn man dann eine Tomate isst, dass die dann so unfassbar süß. Gut, das ist eh nicht dein Thema.
Stell dir vor, dann bist du so in der Kirche, machst du deine Entzuckerung, bist in der katholischen, dann gibt der Priester dir so eine Oblate und so, oh, die ist aber scharf. So
Ja.
reagiert man, da wirst du auch komisch angeguckt, ne? Aber ich habe dann gesehen, ich war ein bisschen bei der Wikipedia-Seite über Oblaten zugange, da gibt es so ganz edle kleine Metallboxen, wo du dir deine Oblaten rausholen kannst und so. Es hat schon was hergemacht.
Ja, da holt der Papst sie sich raus wahrscheinlich.
Ja. Papst musste sich auch entschuldigen jetzt diese Woche, weil er homophob sich geäußert hatte. Schwuchtelei oder so. Also er hat das italienische Wort dafür gesagt, aber übersetzt wurde das so.
Hat er sich entschuldigt?
Er hat sich nicht persönlich entschuldigt, sondern über irgendeinen seiner Leute hat er sagen wollen, hat er dann sagen lassen, ja, er wollte niemanden verletzen. So ungefähr war seine Entschuldigung, aber nicht so konkret gesagt, dass das Wort scheiße ist.
Also der Vatikan ist ja kein NATO-Mitglied, oder?
Meinst du rein da oder was? Einnehmen den Bums?
Ich weiß nicht. Also theoretisch spreche jetzt, wüsste ich jetzt erstmal nicht, was dagegen spricht. Du hast diese Schweizer Garden, die wirklich die hinterletzten Clowns,
Ja,
im wahrsten
stimmt.
Sinne des Wortes, wenn man sich die anguckt.
Sind wirklich Clowns. Und sind auch Schweizer. Warum auch immer, die heiern da die Schweizer rein, damit sie diese Clown-Harlekin-Outfits anziehen und dann so eine absolut lächerliche Verteidigungsarmee in Anführungszeichen darstellen, ne?
Macht euch bereit für den Krieg gegen uns.
Ja.
Also als ob man da nicht eine bessere Armee zustande bekommt als diese Schweizer Garde. Durch die Freiheit, die man durch die EU hat, kann man dann einfach hier in Hamburg so eine Armee aufstellen und dann bis runter nach Italien marschieren. Das würde ich auch zu Fuß machen.
Ja,
Richtig.
stimmt. Ist chilliger als nach Shanghai.
Ja.
Von der Strecke. Italien vielleicht 15 Tage oder was?
Würdest du eher zu Fuß nach Shanghai gehen oder mit einer Armee in Italien einmarschieren? Also es hat, also nicht in Italien, durchmarschieren in Vatikan. Es
Ja.
hat beides Vor- und Nachteile. Shanghai ist weiter, aber man hätte halt nicht so den kriegerischen Anspruch. Kann man jetzt positiv oder negativ sehen.
Ja, ich würde nach China zu Fuß. Würde ich machen.
Okay.
Die italienische Armee, die ist mir auch nicht ganz geheuer, muss ich sagen. Also die würden dann selber, obwohl sie wahrscheinlich NATO-Mitglied sind, würden sie dann irgendwelche Rebellendinger machen, weil sie auch erzkatholisch sind und ganz zufrieden sind, dass der Vatikan da ist. Mit denen würde ich mich nicht anlegen. Die haben erstmal teilweise merkwürdige Sachen gemacht, was auch mit diesen Flüchtlingsbooten und so angeht, wurde da abgeriegelt. Dann erinnere ich mich an die 70er Jahre, wie so ein Separatist, könnte man sie heute bezeichnen, der so eine Bohrinsel gebaut hat vor der Küste von Rimini in den 70er Jahren. Rose Island hieß es, die Roseninsel, und hat da seinen eigenen Staat ausgerufen. Und dann ist er zur UN gegangen und hat gesagt, hier, ich möchte gern anerkannt werden mit meinem eigenen Staat. Ich habe hier eine Insel gebaut außerhalb der Seegrenze, wo das dann noch zum Staatsgebiet gehört, und so, hat auf alles geachtet. Und die UN war da am Zweifeln, hat überlegt, ja, vielleicht ist das alles richtig so und wir erkennen das an. Dann sind die Italiener gekommen und gesagt, nee, nicht mit uns. Sind dann mit der kompletten Flotte vorgefahren und haben das mal eben so weggebombt, diese Insel, die der Kollege da aufgebaut hatte. Deswegen, mit der italienischen Armee ist nicht zu spaßen.
Apropos Italien. Italienische Wurzeln hat ja auch der Spitzenkandidat vom Bündnis Sahra Wagenknecht für die Europawahl, Fabio De Masi. Er erzählt auch immer, sein Urgroßvater hat oder sein Großvater hat im Widerstand gekämpft in Italien gegen die Nazis. Und er tritt jetzt an fürs Bündnis Wahrer Sagenknecht.
Ja.
Fürs Bündnis Wahrer Sagenknecht tritt er
Wahr,
an.
wahrer sagen, so die wahren sagen, das hat irgendwie sogar
Ja,
irgendeine
ist nicht
Form von
schlecht.
Aussage.
Ganz gut.
Bisschen widersprüchlich, aber wahr, weil Sagen sind ja eher so Märchen, oder? Und wahr ist natürlich das Gegenteil davon.
Mario De Farsi
Ja.
tritt an. Und er war früher Mitglied bei Die Linke, saß auch schon mal ein paar Jahre im Europaparlament, ist dann aus familiären Gründen nach Berlin gewechselt in den Bundestag.
Und ist da vor allem als Finanzexperte in Erscheinung getreten, unter anderem sehr auffällig gewesen im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss, wo es ja gegen unseren Bundeskanzler Olaf Scholz ging, und auch in dem Wirecard-Untersuchungsausschuss war er, zumindest aus meiner persönlichen Wahrnehmung, der auffälligste, was so mediale Auftritte angeht und was auch Kritik anging, A, an der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals und im zweiten Fall an den Wissenslücken und den Widersprüchen, in denen sich Olaf Scholz verstrickt hat bei der Cum-Ex-Thematik.
Ja, und ich finde, da ist er eigentlich auch durchweg positiv aufgefallen. Er hat da insbesondere auch mit der FDP und mit den Grünen zusammengearbeitet, weil die Große Koalition, die waren ja eher dafür, diese ganze Geschichte unter den Teppich zu kehren. Und er tritt da also auch für Sachen ein, wie dass diese Untersuchungsausschüsse live im Fernsehen gezeigt werden zum Beispiel oder zumindest live gestreamt werden, weil das alles viel hinter verschlossenen Türen stattfindet. Also Journalisten sind da erlaubt, aber es wird halt nicht öffentlich aufgezeichnet. Genau. Und das hat er gemacht.
Damals war er noch bei der Linkspartei. Ist dann irgendwann aus der Linkspartei ausgetreten, hat sich, glaube ich, nee, war er danach in Europa? Nee, vorher war der in Europa.
Europa, Berlin.
Genau, ist er aus der Linkspartei ausgetreten, war, glaube ich, zeitweise dann fraktionsloser Abgeordneter und ist jetzt in die neu gegründete Partei von Sarah Wagenknecht.
Er ist nicht Abgeordneter mehr, ne? Er ist schon länger aus dem Bundestag wieder raus. Also er ist dann irgendwann, hat er nicht mehr kandidiert.
Ah, okay, okay. Stimmt, er ist komplett raus. Und jetzt ist er aber wieder back in der Politik und kandidiert für die Partei von Sarah Wagenknecht, die ja auch in Umfragen über 5% steht im Moment, da aus dem Stegreif wahrscheinlich schon eine relevante Fraktion stellen kann. Mir selber passt das gar nicht, muss ich sagen, wenn man sich hier die Wahlplakate anguckt von der BSW, von dem BSW, katastrophal, populistisch, da steht drauf Krieg oder Frieden und die Aussage dahinter soll sein, wenn wir aufhören, Ukraine Waffen zu liefern, dann gibt es Frieden. Und es gibt Frieden, wenn man dem Kriegsaggressor Recht gibt und der gewinnt. Weiß ich nicht, ob das die Definition von Frieden ist, die ich gut finde. Dann auf dem anderen Plakat steht drauf Maulkorb oder Meinung, wo ich mir denke, wie populistisch kann man sein? Leben wir hier in einem Land? Also das soll ja suggerieren, dass man nicht mehr frei seine Meinung sagen darf. Hier kannst du Gott sei Dank noch überall frei deine Meinung sagen, ohne dass du dafür strafrechtlich verfolgt wirst. Also auch komplett populistischer Bullshit. Und das steht ihm eigentlich auch nicht gut zu Gesicht. Ich halte den Fabio Di Masi eigentlich auch für einen kompetenten Dude. Ich weiß nicht, was er da so mit Sarah Wagenknecht hat. So. Weil auch jetzt, er macht sich eher für diese linken Themen stark. Sagt, wir wollen die großen amerikanischen Tech-Konzerne mehr zur Kasse bitten und so, ist sehr kompetent, was diesen ganzen Finanzbereich angeht. Und Sarah Wagenknecht ist einfach eine plumpe Populistin in ihrem ganzen Auftreten. Das, finde ich, passt gar nicht so gut zusammen.
Ja, naja, Sarah Wagenknecht ist auch schon, die kann auch schon gut argumentieren und so.
Konnte sie mal, aber mittlerweile finde ich, also vielleicht hat sie verstanden, dass es das nicht braucht und plumper Populismus reicht, aber weiß ich nicht, da habe ich jetzt so scharfsinnige Argumente, habe ich da lange nicht mehr gehört.
Ja, ich habe mir diesen einen, bei diesem Format Missverstehen Sie mich richtig, wo eigentlich Gregor Gysi immer der Moderator ist, da hat sie diskutiert mit einer Ökonomin. Ich bin der Meinung, sie kommt da nicht allzu schlecht weg. Sie zählt da die völkerrechtswidrigen Kriege der NATO auf und so. Das ist, man hat natürlich für ihre Argumentation auch schon immer ein paar Punkte, die man nennen kann, die auch schwer zu widerlegen sind. Aber die Lösung in diesem Ukraine-Konflikt liefert sie halt auch nicht. Das ist immer ein Problem.
Und das als Frieden darzustellen, das ist halt der krasseste Fehler, dass man sagt, okay, das Böse darf weiter marschieren und Menschen töten und Ländereien einnehmen. Und das ist die Vorstellung von Frieden, die ihr vorschwebt. Das ist fatal.
Ja.
Und sehr vereinfacht.
Ja, jetzt würde sie natürlich sagen, sie verurteilt den Krieg genauso.
Ja, das sagt aber Fabio Di Masi zum Beispiel viel schärfer. Sie sagt ja auch, sie ist keine, weder eine Rechte noch eine Linke, oder beziehungsweise ihre Partei ist weder rechts noch links zu verorten. Ihn würde ich zum Beispiel schon als klassischen
Linken. Echt? Sie sagt, dass sie, ich glaube, sie würde, sagt sie nicht eher sowas wie, dass sie ist links im eigentlichen Sinne von links, so wie sie es versteht? Oder sagt sie wirklich, sie ist gar weder rechts noch links?
Ich habe das zitiert aus einem Taz-Artikel, den ich gelesen habe. Die Originalquelle habe ich nicht überprüft. Da wurde zitiert, dass sie meinte, die Partei sei weder rechts noch links. Sie ist natürlich in der Theorie, ist sie so auf Marx und Engels und so eine, die so hängen geblieben ist auf so dieser ganz uralten, ursprünglichen linken Theorie und da auch viel zitiert und so. Aus der Hinsicht ist sie vielleicht schon sozialistisch. Aber ja, weiß man sich, die Politik vom Bündnis Sahra Wagenknecht ist auf jeden Fall nicht links in vielen Punkten. Die wollen zum Beispiel das Verbrenner aus nochmal kippen, sind also auf der Seite der Autos. Sie wollen strengere Regularien für Einwanderer und sie wollen keine Waffen in die Ukraine liefern. Sie wollen, dass die Sanktionen gegenüber Russland aufgehoben werden und so.
Ja,
Ja.
ich check das auch nicht mit dem Masi, was er da macht. Ob auch, dass sie immer sagen, wir haben die schlechteste Regierung über jemals in Deutschland.
In
Wir haben die
Europa, sie sagen ja, die
schlecht.
schlechteste Regierung in Europa ist ja das Zitat von Sahra Wagenknecht,
Ja.
worum was man wirklich vorstellen muss, dass man auch Putin und Lukaschenko in Europa als Regierungschefs hat.
Und hier in Italien die ganz Rechten und so.
Ja.
Ja, ich kann mir das nur so erklären, dass irgendwie Fabio Di Masi den die AfD als größtes Problem in Deutschland sieht und denkt, okay, wir müssen einfach ein populistisches Gegengewicht dazu liefern. Wir müssen den Leuten, die der Meinung sind, hier werden deutsche Steuergelder für Waffen in der Ukraine verschwendet, den Leuten muss man irgendwie eine andere Heimat bieten, als die AfD es ist. Aber den Weg dahin, den finde ich auf jeden Fall auch nicht richtig.
Und ich finde auch, das ist jetzt nicht ihm, wenn er eh schon aus dem Bundestag ausgeschieden ist, an sich, was die gemacht haben, die sind aus der, ja, sehr viele waren vorher bei der Linkspartei, sind aus der Linkspartei ausgetreten und haben dann ihre Mandate nicht hergegeben. Also ich als Wähler würde mich verarscht vorkommen. Ich wähle die Linkspartei in den Bundestag, weil ich möchte, dass deren Parteiprogramm da vertreten wird. Dann tritt da, ich weiß nicht, 10 Leute oder sowas waren das, treten aus der Linkspartei aus. Geben aber nicht die Mandate an andere aus der Linkspartei, dass die weiter im Bundestag sitzen, sondern die sitzen dann für eine ganz andere Partei mit ganz anderen Interessen im Bundestag und machen Politik, obwohl sie für diese Interessen und für diese Partei überhaupt nicht gewählt wurden. Das ist auf jeden Fall demokratisch legitim, leider Gottes, aber schon Hochverrat an den Linken und auch Verrat am Wähler und an der Wählerin.
Ja, und also sie verdienen weiterhin Geld damit, mit ihren Mandaten natürlich. Ich finde das so bei der Person Sahra Wagenknecht an sich finde ich es noch legitim, weil sie durch ihre Popularität auch für sehr viele Stimmen für die Linkspartei verantwortlich ist, würde ich einfach mal sagen. Aber bei den anderen, zum Beispiel die Fraktion, ehemalige Fraktionsvorsitzende Frau Mohammed Ali, solche Leute, die müssen natürlich auf jeden Fall ihr Mandat niederlegen.
Nächste Woche ist tatsächlich die Europawahl. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal einen Kandidaten behandeln oder das heute hiermit abschließen. Lasst euch überraschen.
Ja, ich würde vielleicht jetzt auch einmal, bevor nächste Woche dann die Wahl ist, die Parteien einmal aus meiner Sicht ranken. Das Bündnis Sahra Wagenknecht habe ich jetzt nicht mit dabei. Haben wir eben unsere Meinung dazu gesagt. Würde ich schon mal das Prädikat unwählbar vergeben.
Ja.
Und genau, du kannst gerne zu meiner Liste natürlich ergänzende Punkte sagen. Vielleicht deine Meinung kannst du dann im Nachhinein
Ja,
dazu
ja, ja.
sagen. Also auf dem letzten Platz ist natürlich die AfD, müssen wir nicht drüber reden. Selbst die anderen ultrarechten Parteien der Europa haben sich distanziert. Und endlos viele andere Gründe, also auf jeden Fall unwählbar. Dann auf dem zweiten Platz von unten würde ich die CDU sehen, insbesondere durch ihren Parteichef Merz, natürlich der sich rassistisch äußert, der absolut ein verstaubtes Weltbild hat, Korruptionsskandal durchzogene Parteien. Wenn man jetzt was Positives noch nennen würde, dass natürlich die CDU in Deutschland überwiegend reagiert hat, CDU, CSU packe ich jetzt einfach mal eher in einen Topf für das Ding. Sie hat in Deutschland regiert und Deutschland ist natürlich für viele Menschen, die hier leben, noch relativ lebenswert, so uns eingeschlossen. Das geht natürlich noch besser, aber würde ich den jetzt schon positiv auf die Haben-Seite schreiben, aber trotzdem unwählbar. Auf Platz 3 von unten ist die FDP. Sie ist eine Partei, die dafür steht, den Staat möglichst klein zu halten. Investitionen an der Bahn, am Klimawandel, in der Bildung, alles wird zurückgehalten. Dadurch werden die rechten Parteien befeuert, weil ein nicht handlungsfähiger Staat dargestellt wird von der Politik. Auf jeden Fall auch unwählbar. Zugute heißen kann man denen noch, dass sie Eine Partei ist, die natürlich Innovation im Blick hat, was aber, ich glaube, so isoliert zu den, wenn man die anderen Punkte sozusagen vernachlässigt, auf jeden Fall auch keinen großen Effekt hat. Und die Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist im Vergleich zur restlichen Partei noch sozialer eingestellt und somit auch noch positiver zu bewerten. Auf Platz 4 sehe ich die SPD, die natürlich eigentlich grundsätzlich, wenn man sozialdemokratisch war, eine positive Grundausrichtung hat. Aber die Vergangenheit hat einfach gezeigt, dass sie dieser Verantwortung nicht gerecht werden können. Gerhard Schröder ist da natürlich ein Paradebeispiel mit der Agenda 2010 oder auch Olaf Scholz, der in seiner Vergangenheit natürlich einige zwielichtige Dinge getrieben hat und absolut kein vertrauenswürdiger Typ ist, was man positiv sagen muss, dass sie sowas wie Mindestlohn natürlich gefördert haben und zurzeit fördern. Trotzdem würde ich das als unwählbare Partei bezeichnen. Dann sind wir auf Platz 5, glaube ich. Das, da sehe ich die Grünen. Fünf von unten, ja. Das ist
eine ungewöhnliche Art und Weise, das zu zählen, aber wir wissen, was du meinst.
Das ist auf Platz 5 der schlechtesten Parteien
ja.
sehe ich die Grünen, die ja grundsätzlich ein nobles Anliegen haben, Klimaschutz und soziale Politik, allerdings in der Vergangenheit, das wurde natürlich sehr oft verwässert, sie waren auch an der Agenda 2010 beteiligt, hier in Hamburg haben sie zum Beispiel mit der CDU regiert und in Baden-Württemberg auch, machen sie Sachen, die jetzt nicht unbedingt für grüne grundsätzliche Politik verstehen, was natürlich das Vertrauen einschränkt. Und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass sie in ihrer Kommunikation nicht die Besten sind in der Vergangenheit, was sich auch in der Ampel zeigt, dass sie da nicht so teilweise es nicht so schaffen, ihre Punkte durchzubringen. Nichtsdestotrotz haben sie, glaube ich, in der jetzigen Regierung, eben auch in der Ampel, auch wenn sie da in der Kommunikation teilweise Schwierigkeiten haben und auch die FDP da zu viel Macht hat in den Entscheidungen, einige Sachen durchgesetzt, die schon grundsätzlich positiv sind, was den Umgang mit dem Klimawandel und Klimaschutz angeht. Und deswegen würde ich die Grünen schon als wählbar bezeichnen. Und auf Platz 6 der schlechtesten Parteien sehe ich die Linke. Wichtige Partei auf jeden Fall, gerade wenn die SPD so weit in die Mitte oder sogar leicht nach rechts abdriftet, wenn man Olaf Scholz Zitate da zur Asylpolitik betrachtet. Auf jeden Fall wichtige Partei. Für niedrige Mieten setzen die ein für einen sozialen Staat. Allerdings das Problem bei denen ist natürlich ihre Russlandpolitik. Sie wollen die Ukraine überhaupt nicht unterstützen. Das ist ein Problem, würde ich schon sagen. Trotzdem wählbar, gerade weil sie jetzt auch nicht so, wenn sie jetzt mehr Prozente hätten, wären sie wahrscheinlich gezwungen, etwas realpolitischer zu denken und da ihre Position auch nochmal zu überdenken. Ja.
Platz 1?
Ja, der letzte Platz. Ich habe jetzt natürlich ein paar außen vor gelassen, die man jetzt nicht so komplett bewerten kann. Zum Beispiel die Partei, finde ich, ist auch noch eine wählbare Partei. Die haben keine wirklichen politischen Ansatz, aber trotzdem hat man gesehen bei der Arbeit von Martin Sonneborn und Nico Semsrott, der ja nicht mehr Mitglied ist und auch nicht mehr kandidiert, aber hat man schon gesehen, dass sie irgendwie einen wichtigen Beitrag dazu leisten zur Demokratie in Europa, einfach weil sie der Politik da den Spiegel vorhalten. Und das finde ich schon mal nicht schlecht. Dann gibt es noch die Volt-Partei, die grundsätzlich viele richtige Punkte vertritt. Die haben halt kein großes Repertoire. Sie saßen jetzt eine Legislaturperiode im Europaparlament, aber man kann trotzdem nicht so genau sagen, wie vielversprechend das Ganze ist, weil sie im Gegensatz zu den anderen Parteien eine viel kürzere Geschichte haben. Aber grundsätzlich kann ich da eigentlich in allem übereinstimmen. Ich finde diesen krassen Fokus auf Startups, ja, ich finde Startups sind irgendwie schon wichtig, aber und fördern Innovation, aber ich glaube auch nicht, dass sie so das Allerheilmittel sind. Und am Ende, ja, würde ich dem persönlich nicht so viel Bedeutung beimessen, wie die Volt-Partei das macht, aber ja, die finde ich auch erstmal grundsätzlich wählbar.
Wer kriegt dein Vote denn am Ende?
Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde das nicht sagen. Man gibt dem dann zu sehr seine öffentliche Stimme, weißt du? Auch wenn Fleisch und Glashaus jetzt nicht die riesige Öffentlichkeit hat, aber
okay. Ja. Ich unten gebe ich dir recht, ich gebe auch der AfD den letzten Platz. Dann würde ich BSW auf dem vorletzten Platz
sehen. Ah, die habe ich nicht mit drin in der Liste, stimmt. Ja.
Dann würde ich die CDU auf dem dritten Platz von unten sehen. Dann kommt bei mir die FDP und die Linkspartei auf einem geteilten Rang dahinter.
Weil die Linkspartei wegen Ukraine?
Ja, ja, auf jeden Fall katastrophale Haltung gegen Ukraine. Und auch, wenn sie mal in Regierungsverantwortung waren, haben sie zum Beispiel in Berlin auch nicht viel geschissen bekommen, ehrlich gesagt.
Aber in Thüringen?
In Thüringen macht das auf mich einen besseren Eindruck. Bodo Ramelow, guter Mann, wird aber wahrscheinlich jetzt auch die Wahl verlieren, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass er schlechte Arbeit gemacht hat. Deswegen auch geteilter Platz mit der FDP. Dann kommt danach, was habe ich noch vergessen? Dann kommen die Grünen, dann kommt die SPD.
Ah, die SPD ist sogar vor den Grünen.
Ja, sehe ich vor den Grünen. Ich habe ein bisschen so ein Vorliebe für diesen Volksparteigedanke, weil man muss auch sehen, dass wir das alles aus so einer elitären, urbanen Städterperspektive betrachten. Und es ist nun mal so, dass mit Programmpunkten wie, weiß ich nicht, wir wollen jetzt, dass in ganz Europa Englisch die zweite Amtssprache ist, als jetzt ganz plakatives Beispiel, kriegst du halt den Schreiner aus Mittweida in Sachsen, kriegst du damit nicht abgeholt. Und ich glaube, dass da die SPD als ganzheitliche Volkspartei
für die kriegt mich, den ja auch nicht abgeholt.
Ja, leider im Moment haben sie den auch verloren. Aber man kann da zumindest versuchen, sie noch einen ausgewogeneren Mittelweg zu gehen, um ihn sich zurückzuholen. Und deswegen hat trotz auch vielen negativen Seiten, insbesondere die unser werter Bundeskanzler verzapft hat, sehe ich das noch als die wählbarste Partei an aktuell.
Krass. Und was spricht gegen die Grünen? Also, dass sie eine Bubble ansprechen eher in deinen Augen.
Ja, offensichtlich ist es so. Ja, und die Bubble ist halt genau die Bubble, in der ich selber drin bin. Es ist eine urbane, städtische Bubble von Leuten, die ansonsten nicht viele Sorgen in ihrem Leben haben und deswegen sich den Komfort rausnehmen können, sich nicht so sehr um ihr eigenes Wohlergehen kümmern zu müssen, sondern stattdessen andere Themen wie zum Beispiel Klimaschutz, was super wichtig ist, weit oben auf der Agenda anzusiedeln und dadurch offensichtlich viele Leute verlieren und auch Wut schüren bei Leuten, die sich davon nicht abgeholt fühlen. Das ist natürlich zum Teil die Schuld der Medien, von populistischen Medien, von Rechten, die da stark vereinfachen, aber sicherlich wird die Grüne Partei da auch eine Mitschuld dran tragen. Also trotzdem, gute Option wählt, also ich bin da ja kein Hater, also ich kann man auf jeden Fall gut wählen.
Okay, alles klar. Dann hört ihr uns nächste Woche bei der Europawahl wieder, wenn ihr hoffentlich alle gewählt habt. Dann können wir dieses Politikthema auch mal beiseite lassen ab sofort. Genau. Ab jetzt nie wieder Politik bei Fleisch und Glas.
Ja, wir haben euch gut vollgelabert mit unserem Halbwissen hier die letzten Wochen. Aber ist doch trotzdem, ich hoffe, es war interessant. Und genau, dann haben wir wieder andere Themen.
Und vielleicht neue Sponsoren.
Hoffentlich. Dann haut rein und bis nächste Woche.
Tschüss. Werbefinanziert, wir sind werbefinanziert. Fleisch und Glashaus, werbefinanziert. Der Panzer liegt rein Metall. Monsanto schützt vor Keimbefall. Die Milch der Müller Molkerei stellt Schokodrinks fürs Volk bereit. Werbefinanziert, wir sind werbefinanziert. Fleisch und Glashaus, werbefinanziert. Werbefinanziert, werbefinanziert. Die Wurst vom Tönnies Schlachtbetrieb ist in der ganzen Stadt beliebt. Der Automat von Novolein bringt Spielespaß für Groß und Klein. Werbefinanziert.